SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Der Schütze Zreifelden im Kanton Aargau. Guten Sonntagmorgen und herzlich willkommen zum Persönlich. Guten Morgen miteinander. Ja, meine beiden Gäste sehen auf den ersten Blick doch ziemlich unterschiedlich aus. Sonja Buchholzer, sie ist eine elegante Businesslady von Zürich, perfekt gestylt mit einem passenden Schmuck. Sie coacht Führungskräfte aus der Wirtschaft, schreibt Bücher über Management und zwischen ihnen taucht sie ab und schwimmt fürs Leben gern mit Haien. Willkommen, Sonja Buchholzer. Guten Morgen. Und Peter Amacher, er kommt von Amsteg im Kanton Uri, sieht hier aus wie ein richtiger Bergler mit Furchen im Gesicht und einem Bart und einem wehrschaften Hemdli. Er ist ein leidenschaftlicher Strahler und hat aus dem Stollen vom Gotthard-Basistunnel wertvolle Kristalle rausgeholt. Schön, seid ihr hier, Herr Amacher. Guten Morgen. Ja. Ihr seid ja heute Morgen von weit her gereist, aus den Bergen von Amsteg. Stimmt es eigentlich, dass ihr gar nicht gerne fortgeht?
Ja, am liebsten bin ich eigentlich daheim. Ja. Es ist manchmal gesagt, wohl wird es mir immer wieder, wenn ich den Bristenstock sehe.
Das ist der Hogan gerade hinter dem Haus?
Jawohl, mehr oder weniger. Ja, wenn ich in Kanton Uri reinfahre, wenn ich auswärts war, ist das Erste, was ich sehe. Und dann wohl es mir wieder.
Und in die Ferien geht ihr nie?
Nein.
Das kommt gerade raus.
Ja, das ist ganz klar. Ich weiss das schon lange, dass es nicht geht. Einen Tag, zwei später werde ich so hässig gegen alle um mich herum und um mich selber auch, dass es gar nicht bringt.
Aber warum denn? Also interessiert es euch denn nicht? Oder was ist es denn?
Nein, ich bin mal vor ein paar Jahren, hatte ich das Schlüsselerlebnis mit einer Freundin damals, mit einem TÜV auf Italien wollen. Also sie wollte gehen. Und als wir gestern durchgefahren sind Richtung Gotthard, habe ich die Dammachette gesehen. Change die Wetter und denkt, alle anderen sind am Strahlen, nur ich nicht.
Ja.
Ich muss jetzt ab auf Italien. Ja. Und am zweiten Tag sind wir heim, Zelt gepackt, ins Biwak rauf. Aber das sind die letzten Ferien.
Aber die Freundin hat er nicht mehr, oder?
Nein.
Das Frau Buchholzer, könnt ihr das verstehen? Einer, der nie fort will?
Ja, ich kann das schon verstehen. Es ist einfach eine ganz klare Haltung und ein Gefühl, das ich jetzt, wenn ich sie anschaue, absolut nachvollziehen kann.
Aber ihr seid ja nicht so, oder? Ihr geht gerne fort.
Ich bin, im Grunde genommen bin ich fast das Gegenteil. Also, wenn ich zu lange in der Schweiz bin, dann fällt es mich so ein bisschen an kribbeln. Und ich habe schon als junges Mädchen mit den Eltern sehr viel reisen. Ich konnte während meinem Studium als Reiseleiterin damals für den Inhalt wie einen Haufen Studenten Reiseleitung in der ganzen Welt machen. Und habe manchmal bis 150 Tage im Jahr. Die Studenten haben ja viele Semesterferien. Die ganzen Semesterferien durch habe ich Reiseleitungen gemacht und habe Südamerika, Asien gesehen. Und je mehr ich gereist bin, desto schlimmer ist es geworden. Und bis heute noch habe ich Entzugserscheinungen, wenn ich zu lange in der Schweiz bin.
Das ist wirklich
eine perfekte Kombination mit dem Herr Amacher.
Aber etwas mich noch wundert, ihr seid ja geheiratet, Herr Amacher, mit dem Heidi Gisler, oder? Hat er denn keine Hochzeitsreise gemacht?
Mal, wir haben eine gemacht. Wir sind mit einem Bändchen zum Arnisee raufgefahren, sind auf die Gurtnelle gelaufen und meine Busse wieder zurück auf Amsteg.
Also eigentlich ums Haus herum?
Eigentlich ums Haus, ja.
Ja. Und das Heidi, das ist mit dem einfach zufrieden?
Sie geht selber schon in die Ferien, im Sommer regelmässig und im Winter auch in die Skiferien. Mit Kolleginnen und Kollegen. Ja. Das ist kein Problem.
Sie waren zweimal geheiratet, Frau Buchholzer, Hochzeitsreise. Ist die weit vor?
Ja, also ich habe meine erste Hochzeitsreise gar nicht gemacht, denn wir sind eh schon immer sehr viel miteinander gereist, auch geschäftlich. Und beim zweiten Mal bin ich mit ihm nach Ibiza. Sehr unspektakulär gewesen. Aber es war okay gewesen, weil auch sonst die Reisen einfach irgendwie dazugehören.
Also da seid ihr tatsächlich sehr unterschiedlich. Mit dem Zwunger, wie ist es denn mit Steinen? Frau Buchholzer, neben euch sitzt jetzt ein Geologe und Strahler. Habt ihr irgendeine Bezug zu Steinen?
Ich liebe Steine. Ich liebe Steine und ich freue mich riesig. Wir haben heute Morgen Kristall geschenkt bekommen vom Heramacher. Da haben wir jetzt im Hosensack. Mhm.
Mit der Herr Robby haben wir jetzt so Steine im
Genau, jetzt sind wir da schon miteinander verbündelt. Ich habe eine ganz grosse Liebe zu Steinen. Ich finde, Steine haben eine eigene Sprache. Steine haben eine historische Sprache. Und ich habe einen Stein, der mir sehr viel bedeutet. Und das ist der Stein der Vestalinnen aus Rom, der aus dem alten Vestalinnen-Tempel stammt, der 2000-jährig ist. Und dieser Stein redet mit mir. Also ich habe den Alltag bei mir auf dem Tisch im Büro und habe das Gefühl, dieser Stein ist mein Glücksbringer.
Was redet er so mit euch?
Ich glaube, dass, wenn man sich ein bisschen befasst, jetzt, Sie haben Kristall, ich habe mich jetzt mit der Geschichte befasst von den Vestalinnen, darum... Ich glaube, ich habe einen sehr speziellen Bezug auch zu diesem Abschnitt. Dann sehe ich auch die Frauengeschichte dahinter. Die Vestalinnen haben eine ganz, ganz wichtige Funktion im alten Rom. Und wenn ich manchmal so ein bisschen zuhöre, was uns heute beschäftigt, sind wir nicht so viel weiter weg von diesen Themen als damals, wo es um Macht geht und um Politik und um Lebenssinn und Freude und Liebe und all diese Themen.
Redet Steine auch mit euch, Herr Amacher?
Also ich habe das Gefühl, man muss Steine lesen können. Das ist für mich wichtig. Wenn ich einen Fels anschaue, muss ich wissen, was passiert. Kommt der nächstens ab oder bleibt er oben? Mhm. Wenn ich eine Beurteilung machen muss wegen Naturgefahren. Und sonst Bergkristalle und Minerale auch in dir reden. Man muss sie nur lesen können.
Der hat ja einen um den Hals.
Ja, ich habe immer einen um den Hals.
Und was ist, warum?
Das ist nicht irgendetwas Esoterisches. Ich will mit dem einfach sagen, ich suche Kristalle, ich habe die gerne. Die Esoterik, muss ich ehrlich sagen, die Erfahrung habe ich gemacht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Das geht ein bisschen in Richtung frauenseitig. Frauen sind da viel anfälliger auf die Heilkräfte und auf das, auch bei der Kundschaft, die ich habe, als Männer.
Aber sagen Sie, das ist eigentlich nichts? Also die Steine geben keine Kraft oder was auch immer die Frauen in diesen Steinen?
Das darf man gar nicht sagen, weil jeder Bergkristall hat ja einen Plus- und einen Minuspol. Da sind Schwingungen dazwischen, oder? Aufgrund von dem gibt es ja die Schwingquarz, die Türen betreiben, oder? Und das gibt sicher auch noch Kräfte, die man vielleicht noch gar nicht erkannt hat. Mhm. Aber wichtig ist hauptsächlich, dass man daran glaubt. Ich kann jetzt einen schönen Baum glauben, oder eine schöne Felswand, oder eine schöne Blume. Das ist das Wichtige.
Jetzt seid ja ihr bei dem Bau vom Gotthard-Basis-Tunnel im Auftrag vom Kanton Uri seid ihr ja wertvolle Steine aus dem Stollen rausholen. Sie sind 3500 Mal in dem Stollen innen gesehen, also fast täglich. Was ist denn so das schönste Stück, das ihr dort rausgeholt habt?
Das kann man gar nicht sagen, das schönste Stück. Ich sage immer, ein Bergkristall ist so viel wert, wie er einem Freude macht. Aber wir haben natürlich im Tunnel Sachen gefunden, die man oberflächlich nicht mehr findet. Die oberflächlich verwittert sind, gar nicht mehr rum. Und das sind Spezialitäten. Der Anhydrit oder der Pyrotin. Das sind so Spezialitäten, die jetzt im Museum in Seedorf
ausgestellt sind. Wo ein Herz aufgeht, wenn ihr das seht.
Weil ein Strahler, der oberflächlich suchen kann, kann die nie finden.
Mhm. Stimmt es, dass ihr ein bisschen schauen müsst, dass Mineure nicht zu viel klauen?
Ja, nicht nur ein bisschen. Wenn ich vorstelle, ist es um Geld gegangen, oder? Wenn ich an 4 Mineuren eine Kristallgruppe wegnehme, die ziemlich gross war, wo ich problemlos konnte für 25'000 Franken verkaufen. Das ist also für jeden Arbeiter ein zusätzlicher Monatslohn. Das habe ich verstanden. Dann ist es um Geld gegangen. Mhm. Jetzt, das Stück kann ich wegnehmen. Das ist jetzt in Sidrun im Museum ausgestellt und allen zugänglich.
Mhm. Und die haben euch wahrscheinlich nicht wahnsinnig. Sie sind nicht der beste Freund von diesen Mineuren der Tungen, oder?
Ich habe sehr gute Freunde kennengelernt. Wirklich. Es hat solche gegeben, die einem die einfach, wenn man es verzeigen musste, vor Gericht gekommen sind, die einem nicht mehr Grüezi gesagt haben. Aber ich bin nie tätlich angegriffen worden. Verbal auch nicht. Es hat mir einfach einmal, als ich am Morgen um 1 rausgekommen bin, habe ich im Auto sämtliche Tiergriffe mit Schmierfett gefüllt.
Das ist einfach so ein Schmierfett?
Schmierfett, das war so eine Retourkutsche, oder?
Aber was mich wundert, wie war das sowieso in diesem Tunnel? Hat er da nicht ein bisschen Platzangst oder so? Also, ihr seid irgendwie 2000 Meter unter Boden, es ist etwa 50 Grad oder so. Wie war das?
Ich habe nie Platzangst, das hatte ich früher schon nicht gehabt. Schon als ich Höhlenforschung betrieben habe, Speleologie, in engen Löchern, das macht mir gar nicht aus. Es war einfach ein bisschen wärmer als oberflächlich, oder?
Ja, ein bisschen wärmer.
Ja, die grösste Felstemperatur haben wir im Amsteigerbereich 41 Grad gehabt. Und 41 Grad warmes Wasser. Und wenn man drinnen in den Sack genommen war, wenn man das gespürt hat, das hat man nicht gemacht, weil man aufgewärmt war, der Körper, wie im Sauna. Aber daheim duschen tut niemand mit 41 Grad.
Nein, nicht direkt.
Das sind gerade verbrüht, oder?
Und wieso geht das da drum?
Ja, wird tiefer ab, dass man geht, wie wärmer es wird. Man kommt immer mehr Richtung Erdmittelpunkt und der ist halt heute noch gleich.
Der hat gesagt, eben, wenn der ein Zeitchen nicht hat können strahlen konnte, der ist nicht gut, dann werdet ihr hässig. Der strahlt ja nicht nur beim Tunnel, sondern auch am Berg. Seine Kindsbeine kraxelt an diesen Felsen rum. Macht das ein bisschen süchtig?
Im gewissen Sinn schon, ja. Aber es ist irgendwie auch auf der anderen Seite ein Ausleben von einer Freiheit, die man sonst nicht mehr erleben kann. Wenn man in den Bergen oben ist, im Strahlen, dann ist man in der Luft. Man kann den Gämschi zuschauen, man kann Mottler zuschauen und. Es sagt einem niemand, was zu tun ist. Und das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Das habe ich im Leben noch nie gehört, dass mir jemand gesagt hat, was zu tun ist.
Ehrlich?
Jawohl.
Ja, früher.
Er sagt dann als Kind, okay.
Ja.
Dann hat der Vater auf den Tisch geklopft.
Und dann nicht
mehr. Vater
also es geht mehr um die Freiheit, als um das, was er eigentlich schlussendlich findet.
Nein, wenn man nicht etwas findet, das ist fantastisch. Man ist der Erste, der das in der Hand hat. Mhm. Ein Bergkristall, der rund 15 Millionen Jahre alt ist, als Erster rausnehmen kann, das ist ein wahnsinniges Erlebnis. Das ist ganz klar. Mhm. Das ist oberflächlich wie im Tunnel innen, habe ich dasselbe.
Seid ihr eigentlich steinreich geworden?
Ja, so schon. In diesem Stil schon.
Also ihr habt viele Steine und habt ihr auch viel Geld?
Nein. Geld habe ich nicht.
Fertig. Ende der Durchsage?
Nein, ich habe mein Mineralienmuseum, das ist meine Pensionskasse.
Aha.
Ja.
Also die verkaufen gerne ein bisschen für den, dass ihr etwas habt im Alter.
Man muss auch immer etwas verkaufen. Ja. Man kann die Steine nicht essen.
Mhm. Aber man hört ja manchmal, so Steinkombinationen, die sind Tausende von Franken wert. Stimmt das gar nicht?
Doch, das kann zigtausende von Franken sein. Das kann 40.000, 50.000 und noch mehr sein. Oder? Mhm. Man muss aber den Kunden finden. Und das ist heute immer schwieriger. Ich habe schon manchmal gesagt, zu finden ist hier einfacher als zu verkaufen. In den 70er, 80er Jahren hat es ganz anders ausgesehen.
Wieso hat sich das verändert?
Ja, das ist, wenn man heute... Die Jungen haben das solche Hobby haben sie nicht mehr. Mhm. Und die alten Sammler sterben weg. Das ist es. Buchstäblich ist es so.
Ihr habt intensiv jetzt zugelassen, Frau Buchholz. Also der Mann gehört so etwas wie der Ruf der Berge, oder? Bei euch könnte man vielleicht ein bisschen sagen, ihr gehört den Ruf des Wassers oder des Meeres. Stimmt das?
Ja, das stimmt schon. Also ich habe ja vor Jahren das Tauchprüfe gemacht. Ich habe angefangen zu tauchen. Ich habe die ganz, ganz grosse Leidenschaft gefunden im Tauchen, bis ich zum Tauchlehrerprüfe gemacht, das Heitauchprüfe gemacht, dass ich habe, ich weiß nicht, 20, 30 Tauchlehrerprüfe inzwischen mit Spezialitäten als Hobby. Und für mich ist das Tauchen, wie wahrscheinlich für Sie, ist Eintauchen in ein Urelement, wo die ganze oberflächliche Welt von Business, das ist es halt einfach auch, von Visitenkarten, Rang, Titel, Geld, haben Sie angesprochen, Frau Hasler, das ist dann irgendwie völlig unwichtig. Es ist nur noch der Mensch im Element Wasser. Und im Element Wasser sind wir einfach gar nicht mehr.
Aber jetzt erzählen mal ein bisschen, wie das Element... Also ich tue nicht so gerne tauchen und das Schnorcheln und so. Unter Wasser ist mir eigentlich nicht so wohl, oder? Erzählt mir einmal, was ihr seht. Seid ihr einfach unter Wasser? Oder ist das nicht auch ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen langweilig? Oder ich weiß auch nicht, was.
Also man muss sich das vorstellen, dass man die Oberfläche vom Wasser verlässt, absinkt. Das kann man mit dem eigenen Atem steuern. Es ist auch sehr viel Konzentration dabei, sehr viel Körpergefühl auch. Und je weiter aber das man kommt, desto ruhiger wird normalerweise der Puls. Das heisst, man passt sich an die Umgebung an, wenn man tauchen kann. Der Puls fährt runter. Und man wird, wenn man das lernen kann, geniessen, und das braucht ein bisschen Routine, das ist wie Autofahren lernen. Mit der Zeit gibt es einen Automatismus. Wird man dann, und das ist, glaube ich, das Erlebnis, nicht nur ein Haufen schöne Sachen sehen, Fische und Korallen und so weiter, sondern man wird ein Teil von dem Element Meer, Wasser. Mhm. Und das ist etwas, wo herzergreifend ist. Das ist das, was am Schluss, glaube ich, einem zu Tränen rühren kann. Viel mehr als irgendwelcher Ruhm und Glanz und Hierarchie und ich weiß nicht was. Das bleibt einem auch. Und ich denke immer, wenn man solche Erlebnisse darf haben, dann hat man ein bisschen etwas erspürt von dem, was das Leben lebenswert macht. Und dann vielleicht auch mal dann bleibt, wenn man irgendwann mal von dieser Welt geht und kann sagen, das habe ich dort schon ein bisschen berühren. Ob es jetzt der Berg ist oder Bergsteigen oder Tauchen, es ist immer die Natur.
Jetzt gibt es ja Leute, die tauchen mit Delfinen, aber nein, die tauchen mit Haien. Also es klingt ja schon ein bisschen verrückt und spektakulär. Wie ist denn das gekommen?
Das ist so aus dem Widerstandsgeist erwachsen, dass ich grauenhaft Angst vor Haien hatte.
Ja, wie auch wahrscheinlich.
Zu viel den weissen Hai von Steven Spielberg. Das ist ein unseliger Film, fatal für die Haien von dieser Welt. 200 Millionen Haien im Jahr werden durch den Menschen umgebracht. Nicht einmal 10 durch die Haien weltweit. Das muss man sich einmal auf die Zunge vergehen. Und ich habe dann gesagt, ich muss entweder aufhören zu tauchen oder ich muss mich der Angst stellen. Und jetzt halt rebellisch, wie wir glaub beide sind, habe ich gesagt, gut, take it or leave it, ich mache jetzt ein Hai-Workshop und habe dann ein bisschen gegoogelt und habe einen Schweizer Hai-Forscher gefunden, den berühmten Erich Ritter, der war in den Bahamas dort, und habe ihm ein Mail geschickt und gedacht, ja, von dem höre ich wahrscheinlich nie etwas, aber etwa 2-3 Wochen später sind wir bereits beim Essen gewesen. Und ich würde sagen, eine halbe Stunde später habe ich gesagt, gut, ich mache einen Hai-Workshop. Mhm. Sie sind auf Bahamas, haben das gemacht. Und dann habe ich das erste Mal die Interaktion mit Haien. Also wenn man ins Wasser springt, man weiss, man ist an einem Shark Point. Man geht rein, man ist trainiert worden, man hat einen Haufen gelesen, das haben wir alles gemacht, man ist vorbereitet und man weiss, wenn man runtergeht, ist man dort unten auf Augenhöhe mit den Haien, ist das ein ganz heisser Moment in einem Leben.
Das wollte ich jetzt genau wissen. Jetzt schwimmt ihr dort und jetzt kommt der Hai und schaut euch in die Augen.
Ja, also gerade so schnell.
Nicht so.
Das ist ja nicht das Fernsehen, das auf die Stellung kommt mit der Kamera. Also man geht ja, man kommt mal rein und wir sind dort auf 14, 16 Meter, ist man schon auf dem Grund gewesen. Also es war ein sehr guter Highpunkt gewesen. Und wir sind langsam am Ankerseil durch ab. Und dann, wenn man auf 14 Meter weiter oben ist, ist der Hai ja nur ein Punkt, wo man unten sieht. Ist sehr klar gewesen. Und je weiter dass man runtergeht am Seil, desto grösser wird er natürlich. Mhm. Und da wächst man langsam. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Man wächst langsam in das Element hinein. Und die Angst ist weg und hat im Grunde genommen Platz von der Faszination. Und zwar hat es uns alle so ergriffen, Platz gemacht. Und dann ist man irgendwann auf dem Meeresgrund und der erste Hai auf eine grosse Sicherheitsdistanz, vielleicht von 10, 15, 20 Meter, schaut einem an, man sieht das Auge und ich glaube, wer das mal erlebt hat, wird das Leben lang fasziniert sein und man stellt fest, wir haben nur Vorurteile. Mhm. Das Tier ist viel, viel scheucher als der Mensch sollte
schüchtern. Aber jetzt wollte ich nicht sagen, ihr habt euch dort verliebt, die erste Hai, die euch begegnet ist. Das ist jetzt fast ein bisschen romantisch.
nicht gerade, aber es ist die Liebe. Es ist eine grosse Liebe, ist daraus geworden. Und darum gehen wir heute immer Haie suchen. Vor allem im Roten Meer. Man muss gar nicht so weit gehen. Es hat nicht mehr so viele Haie, wie es hatte. Mich dunkelt, jedes Jahr wird der Bestand kleiner.
Aber wir sind die nicht gefährlich? Sind viel gegangen? Sind die nie angegriffen worden von so einem Tier?
Wir haben auch nie nur eine brenzlige Situation erlebt. Überhaupt nicht. Aber man muss wissen, wie man sich verhaltet. Also wenn man Hunde hat zum Beispiel, weiss man auch, wie man mit Hunden muss umgehen muss. Wenn man natürlich davor springt bei einem grossen Hund, weil man Angst hat, dann springt einem der Hund nach, weil er mit einem spielen will. Und der Hai ist
gut, das
sagen
Sie
immer
die, die Hunde haben. Er will nur spielen. Oder? Ja. Und dann hat man irgendwie auf dem Ecken oben. Aber ihr habt ja auch ein Buch geschrieben, was Manager vom Hai lernen können. Also ihr wendet das an, wenn ihr die Führungskräfte in der Wirtschaft beratet. Was kann man von einem Hai lernen, Frau Buchholzer?
Also ich habe das Gefühl, man kann lernen, eine gewisse Demut haben. Das ist etwas, was wir beim Tauchen mal zuerst für uns haben. Ich glaube, dass sich als Gast in einem Umfeld von Meerestieren bewegen, das hat auch zu tun mit dem Gastsein auf dieser Welt, auf diesem Planet, wo wir uns ganz miserabel verhalten gegenüber der Natur und den Tieren. Und der Hai ist nicht angriffig. Der Hai hat einfach ein ganz spezielles Wissen. Er ist 480 Millionen Jahre alt, ist eines der ältesten Tiere.
Das ist fast wie ein Stein.
Ja, es hat eben eine grosse Analogie. Und wenn man lernt, sich einfühlen, das geht nicht kognitiv, das geht nicht intellektuell, sich einfühlen, dann kommt man ganz, ganz stark an die eigene Intuition hin. Und mit Haien tauchen ist fast nur intuitiv. Mhm. Also das Gespüren, wie viel Max leidet, zu dem Hai hinzugehen, wo auch beobachten, das Thema Aversi, schauen, auch interpretieren, spüren, was darf ich nicht. Das alles kann der Manager, die Managerin vom Hai lernen. Und es hat sehr viel mit Demut zu tun. Mhm. Und das ist ein Wort, das heute ja nicht mehr sehr modern ist.
Nicht so direkt. Herr Amacher, Haie tauchen, wenn ihr das so hört, wäre das etwas für euch? Gut, ihr müsst ein bisschen fort von daheim, oder, für das?
Das wäre das eine, was schlimm ist. Aber nein, Haie, das ist nicht für mich. Ich war früher mal Lebensretterprüfe habe ich gemacht im Schwimmen, aber Teichen.
Ist das nicht eben vergleichbar? Die geht in die Tunnel rein und sie geht ins Wasser runter?
Nein, ich glaube, es ist schon etwas anderes. In den Tunnel bin ich mich gewöhnt. Mhm. Und wenn ich vielleicht jetzt 20 wäre, könnte man sich so etwas überlegen. Aber in der Liga U60 noch mit euch anfangen, das ist glaube ich schon ein bisschen spät.
Was mir wundert, man hat so das Gefühl, Haie tauchen sind gefährlich, aber ihr habt gesagt, das ist nicht, Frau Buchholzer. Aber Strahlen in diesen Felsen umeinander, an sehr exponierten Orten, das ist in meinen Augen eine gefährliche Sache. Seid ihr nie ein Loch gehabt?
Ich muss jetzt nur gerade sagen, wir haben einiges gemeinsam, mhm, Herr Buchholzer und ich. Weil beim Strahlen hat man ähnliche Gefühle wie beim Tauchen mit Haien, wenn man eine Kristallkluft auftut, das tut einen emotional wahnsinnig erfassen. Oder? Und man muss auch beim Strahlen aufpassen, man muss Naturgefahren kennen, Steinschlag, Lawinen und. Das alles muss man sehen. Oder Gämsche, die durchläuft, Steine abgeht oder andere Strahler, die in der Nähe sind. Mhm. Mich hat es schon abgeputzt. Ich hatte ein riesen Schwein. Mhm.
Also ist das Loch ab? Tatsächlich?
Ja, ziemlich stark. Ja. Und als ich bewusstlos aufgewacht bin,
ui,
bin ich aufgestanden, wollte ich aufstehen und habe einfach gemerkt, ich habe ganz heißen Hinter, oder? Und dann habe ich gedacht, das blüht ich. Aber es war kein Blut gewesen, da ist der Kollege zu rennen gekommen. Und dann musste ich sagen, du, jetzt muss ich einen hochalpinen Striptease machen, und muss schauen, was da los ist. Und dann hat er nur gerölt. Ich war knitschblau geschlagen im Hinterteil, oder? Und dort habe ich Probleme bekommen mit der Bandscheibe und mit Wirbel, oder? Also praktisch einen Wirbel angerissen gehabt. Und habe dann nur auf dem Bauch schlafen im Zelt. Die nächsten 2-3 Tage.
Mhm, aber es hätte doch drüber gehen können.
Es hätte ganz schlimm gehen. Es hätte so sein, dass man im Rollstuhl gelandet wäre oder tot gewesen wäre. Mhm. Oder? Das ist so.
Zwei Leute mit dem Hang zum Abenteuer sind meine Gäste heute im Persönlich. Sonja Buchholzer, sie ist Beraterin von Wirtschaftsleuten, Buchautorin und Haientaucherin. Und Peter Amacher ist Geologe und Strahler, hat auch Bücher geschrieben über Mineralien. Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen abtauchen, buchstäblich, in eure Kindheit. Herr Amacher, ihr seid in Altdorf aufgewachsen, zusammen mit einem Brütsch. Der Vater war Elektromechaniker. Was habt ihr für Erinnerungen an diese Zeit?
Ja, ich mag mich natürlich nicht gut erinnern, dass wir als Kind eigentlich immer schon zu Berg gegangen sind. Wir hatten damals bis am Mittag noch Schule kam, am Samstag. Und dann der Bruder und ich heimgekommen sind, er ist 2 Jahre jünger als ich, sind 4 Rucksäcke parat gestanden. 2 Rucksäcke für Erwachsene und 2 für Kinder. Mhm. Und dann ist man ab aufs Postauto und der Vater war lange auf einer Naturfreund hinten. Da ist man einfach immer da rauf. Das war das günstigste, das Wochenende so zu verbringen. Da hat man eine Wanderung gemacht, jeder hat ein Servala gegessen und ein Mutschli und ein Stückchen Schoki. Und das war es dann, oder? Und man hat gar nicht anders gekannt. Und am Ende waren wir dahinter, in der Primarschule, schon eher ein bisschen neidig. Wenn die anderen Kollegen erzählt haben, sie seien mit den Eltern im Urnensee baden.
Und das ist das kein Thema.
Das war kein Thema, weil der Vater und Mutter damals gar nicht schwimmen konnten. Man ist einfach zu Berg gegangen.
Was seid ihr für ein Bub? Brav, wild, was so?
Ja, ich glaube schon eher ein bisschen wild.
So sieht er ein bisschen aus.
Wobei, er hat schon zahmet.
Hat er zahmet? Ja, ja. Ah, gut. Aufs ein Alter bisschen, hat er zahmet.
Ein bisschen zahmet habe ich messen.
Ja. Was heisst der Wilde?
Ja. Natürlich, zum Glück sind der Brüder und ich das Zweite gewesen. Wir sind meistens stärker gewesen, wenn ich separat zunden hat. Vor allem sind wir gecancelt worden wegen der roten Haare, oder? Mhm. Das war früher noch das Thema gewesen. Und der Brüder und ich sind auch relativ stark gewesen und konnten halt einen in die Schuhe stellen.
Was heisst jetzt das in die Schuhe stellen? Also etwa einmal Bullet hat er schon? So.
Ja, der schlimmste Fall, wo ich mich mag erinnere, der 6. Primarschule, habe ich dem Sohn vom Nationalratspräsidenten damals Nasenbein gebrochen mit einem Schlag. Das ist nicht so gut angekommen. Ich habe mich dann entschuldigen. Als ich zu Hause kam, am Mittag, hat mir die Mutter natürlich zuerst gerade eine abgeschmiert, oder? Mhm. Vater hat sie gar nicht sagen, sonst hat er nachgedoppelt. Da haben wir entschuldigen, aber es hatte keine weiteren Folgen. Mhm. Nationalratspräsident hat jetzt das Gefühl, es sei dem Jungen nicht geschadet.
Sogar. Und was speziell ist, dir und eure Brüder waren die Ersten im Kanton Uri, die Jeans trägt. Wie ist denn das gekommen?
Ja, das ist natürlich. Meine Großmutter und der Großvater sind von der Familie weg. Sie ist ab auf Amerika, Großvater auf Sirius und der Bruder, also der Vater und sein Bruder sind bei Pflegeeltern aufgewachsen. Und die Großmutter hat zwischendrin einmal wieder ein Päckchen geschickt von Amerika. Und dann haben wir in der Primarschule Blue Jeans bekommen. Also wirklich super Blue Jeans mit der Kupfernähten, wie es früher war. Und dann haben wir einen riesen Stolz gehabt und haben das Gefühl gehabt, wir haben das Cowboyhosen, oder? Wir haben dann Cowboyhosen gesagt. Und sind mit denen in die Schule und dort sind wir nur ausgelacht worden. Wir haben Arbeiterhosen an. Oder? Und das war ein richtiger Frust. Und heute denkt jedes zweite Perle Blue Jeans heiraten, oder?
Ja,
das ist ja verrückt, oder? Aber damals sind wir einfach. Das ist nicht registriert worden, dass wir eine Sensation noch haben. Oder?
Mhm. Und dann hat er ihm halt eins getöffelt, oder?
Nein, das schon nicht. Nein, das wären dann zu viel gewesen.
Ja, die waren noch ausgelacht. Frau Buchholz, ihr seid in der Stadt Luzern aufgewachsen. Ein Einzelkind. Gibt es da Ähnlichkeiten, so wie ihr aufgewachsen seid, oder gar nicht?
Also das wilde Kind, das bin ich, glaube ich, auch gewesen. Mich hat man vor allem auf Bäume getroffen und auf all diesen Schulreisen ist mir immer ziemlich viele Sinn gekommen, noch könnte ich zusätzlich machen. Ich bin meistens irgendwie verschrammt oder blühten sich neu. Oder,
hat also ihr auch jemanden reingeschlagen?
Also? Nein, das schon nicht. Aber meine Eltern hatten immer ein bisschen Angst vor meinen innovativen Ideen, wie man noch irgendeine Dornhecke absegeln auf einem Plastiksack oder irgendetwas. Ist mir immer etwas in Sinn gekommen. Ja. Ich hatte eine ganz zauberhafte, wunderbare Jugend in der Stadt Luzern. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Meine Eltern haben 7 Jahre auf mich gewartet und ich habe alle Liebe von der Welt bekommen, die man sich wünschen kann. Bin aufgewachsen mit einer unglaublichen Liebe und Geborgenheit und meinen Eltern für das wirklich auch sehr, sehr dankbar.
Und Einzelkind, war das nicht ein bisschen langweilig daheim?
Aber die Anführerin, die hat natürlich ganze Klicken um sich herum gehabt und hat die auch eifrig an mich heimgebracht. Also, die Kinder sind noch beliebt, die sich laufend irgendetwas, wissen sie wahrscheinlich, lassen einfallen. Und später sind es dann auch Partys gewesen, die werden dann meistens auch an die Feste eingeladen. Und nein, ich kann mich nicht beklagen, aber meine Eltern haben es relativ streng gehabt mit ihrer Tochter.
Aber das sind auch 7 Jahre ins klassische Ballett.
Ja.
Das passt jetzt ja gar nicht zu dem wilden Kind auf dem Baum.
Disziplinierungsversuch von mir. Und nicht einfach ein klassisches Ballett. Es war Ballett Scheitling in Luzern. Berühmt, berüchtigte. Also da ist man dann später mal prima Ballerina geworden. Ich habe das noch gerne gemacht, aber vor allem der Akrobatikteil. Also da hat es mir angetan. Weil ein Teil war klassisches Ballett, so mit Spitzentanz.
Hat er das können, da auf den Spitzen oben?
Ja. Also, vor allem Plotter erinnere ich mich gut. Das ist eine ganz wahnsinnig strenge Sache. Und der zweite Teil war dann nämlich Akrobatik und das habe ich geliebt. Und das kann ich heute zum Teil kann ich das immer noch nachvollziehen, weil ich mache Yoga und das kommt mir jetzt wirklich auch ein bisschen zu gut noch. Mhm. Ja. Nein, es war eine gute Disziplinierungsübung, kommt mir zu gut, ist mir die ganze, glaube ich, die ganze Schulzeit zu gut gekommen, weil ich ja sehr viel Disziplin hatte. Ich hatte überall immer Bestnoten. Ich hatte bis heute kein Disziplinproblem. Und ich glaube, so als Ausgleich zum wilden Kind, das rumklettert und macht, war das eine sensationelle Idee gewesen.
Euer Vater war Goldschmied und Graveur.
Ja.
Mutter hat das Geschäft geschmissen. Also er so ein der Künstlertyp, sie ein bisschen die Unternehmerin. Von wem hat er mehr mitbekommen?
Also die geniale Kombination von meinem Vati, der, ich glaube, einer der begnadetsten Graveure, Ziseleure, Goldschmiede war.
Ziseleure, das müsst ihr noch erklären.
Das ist, Gravieren ist, wenn man quasi ein Wappen aussticht und das Ziselieren ist, wenn es erhöht ist. Das gibt es heute fast nicht mehr. Und er ist einer der letzten wenigen Künstler, die das noch machen konnten. Er hat prominente Kundinnen gehabt, wie Anne-Sophie Mutter, Karajan, Sophia Loren, Audrey Hepburn. Die sind alle bei ihm Kundinnen gewesen. Und die Mami hat als Managerin nicht nur den Haushalt geschmissen mit der Tochter und dem Mann, sondern hat das ganze Geschäft geschmissen. Und das war die idealste Kombination, die man sich vorstellen kann. Sie ist heute noch die Managerin, sie schmeißt heute noch zwei Haushalte nebeneinander. Also ein grosses Vorbild. Und das habe ich sicher von ihr. Also das Gefühl, dass vieles einfach möglich ist, wo ein Haufen Menschen sagen, nein, das geht nicht, da sind wir ja zwei Wiederfrauen. Gehören die Wiederfrauen? Manchmal tut es bei uns auch recht funken, wie mit den Steinen auch. Und mein Vati ist der Künstler, wo ich wahrscheinlich auch ein bisschen etwas von ihm habe, weil ich ja auch schreibe. Und
ich wollte mal Liedermacherin werden.
Also das ich bin ja
gewesen. Aha, das war sogar gewesen.
Ja, ich bin eine von denen, mit 21 in diesen Kleintheater rumgetingelt. Zum Beispiel im Emil Kleintheater in Stadt Luzern hatte ich ein Abendprogramm mit eigenen Liedern als Liedermacherin. Ich habe ein ganzes Abendprogramm selber gestaltet und bin furchtbar verschrocken, als sich das Kleintheater gefüllt hat, weil ich mir dort nicht vorstellen konnte, dass noch jemand kommt, hören. Das war voll. Und dann musste ich mich eigentlich entscheiden, gehe ich jetzt weiter auf eine Karriere als Liedermacherin, wo dort wirklich mit Toni Vescoli bin ich im Vorprogramm war und. Oder studiere ich, was ich ja wollte. Ich kann ja studieren.
Mhm. Aber und das Lieder ist wenig gegangen. Was hat er denn? Hat er denn selber Texte geschrieben und das Zeug selber gesungen?
Ja, ja.
Hat er denn können singen?
Ja, ja,
oder könnt ihr singen?
Ja, ich habe jetzt heute vielleicht schon nicht mehr so gut. Also ich habe wirklich eine schöne Stimme. Mhm. Gehabt. Man hat mich ein bisschen mit John Bass verglichen. Ja, ja. Mhm. Und das war mein Vorbild gewesen, mhm. Auch von diesen Text her, die ja eigentlich sehr gesellschaftskritisch waren. Und sie ist heute noch für mich die wunderbarste Sängerin. Die Stimme ist wie ein Bergbach. Und ihre Texte, wie Bob Dylan auch, natürlich immer noch sehr gesellschaftskritisch. Das hat mir natürlich mit 21 irrsinnig gut gefallen. Und das wichtigste Lied, das immer alle hören wollten, heisst «Hey, du fang an leben». Mhm. Ah. Aber das singe ich jetzt nicht vor.
Ja, also ganz wie ihr wollt, ganz wie ihr
wollt. Aber es ist eine gute Philosophie. Also ja. Je älter ich werde, desto mehr denke ich, man muss leben, leben, leben. Und wenn etwas nicht passt, muss man weitergehen. Und sonst ist das Leben plötzlich vorbei.
Genau. Und ihr seid ja... ja. Herr Amacher, ihr seid ja auf Zürich studieren. An der ETH und an der Uni. Und das ist ja schon... etwas Eigenes, oder? Von eurer Herkunft her wäre es ja vielleicht logischer gewesen, wenn ihr etwas Handwerkliches geworden wäret, irgendwie Zimmermann oder so etwas. Wie ist das gekommen, dass ihr schlussendlich in dieser Grossstadt gelandet seid?
Ja, grundsätzlich ist natürlich die Eltern das natürlich auch gefördert, oder? Der Vater bei Pflegeeltern aufgewachsen hat nicht das können lernen, was er wollte. Das ist ganz klar, das Geld hat gefehlt. Und das hat er uns eben wollen, anders bieten. Mhm. Und als er natürlich vom Gymi her gelaufen ist, war es ganz klar, dass wir weiter ins Studium gegangen sind. Das war ganz klar.
Und wieso? Eben, Geologie war eigentlich auch klar, weil ihr schon als kleiner Bub eben mit den Steinen zu tun
hattet? Ja, ich hatte einen Onkel, der gestrahlt hat. Also ein Cousin vom Vater, muss ich sagen. Mit dem konnte ich mitgehen. Das mit 13, 14 schon. Und dort habe ich eigentlich den Virus aufgelesen. Mhm. Und er hat mich bis jetzt nie gelassen.
Und ist das gegangen in diesem grossen Zürich? Weil ihr geht eben nicht gerne fort.
Ich hatte schon wahnsinnig Mühe. Ich habe meistens am Donnerstagmittag an den Mitstudenten gesagt, hey, tschüss, dann wir mit dem Skript zusammensammeln. Am Nachmittag und am Freitag. Ich gehe
jetzt am Donnerstag
strahlen. Ja, dann bin ich wieder heimgegangen.
Und also, bis am Donnerstag ist gerade gegangen. Und
Donnerstagmittag war so das Weiteste, was ich bleiben konnte.
Frau Buch, also, ihr habt Lehrsemi gemacht in Luzern, habt nachher Germanistik und Philosophie studiert, seid in einer Bank gelandet als Ausbildungschefin, da in der Direktionsetage von der Bank. Dann hat es ja noch weniger Frauen gegeben als heute in diesen Teppichetagen. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr besonders ehrgeizig oder wie habt ihr das gemacht?
Also jetzt in der Bank?
Ja.
Ja, also ehrgeizig, glaube ich, das ist der Vorname. Ich bin wirklich ehrgeizig, ich stehe dazu. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie muss mir etwas beweisen muss. Ich bin als Kind wahnsinnig wissbegierig. Ich hatte zuhause. Meine Eltern haben ein Lexika gehabt. A bis Z, ich weiss nicht, wie viele Band. Und das war mein grösstes Vergnügen, einfach eins rauszunehmen und zu schauen, was weiss ich. Und mit diesem wissbegierigen Kind kann eigentlich nicht viel anderes passieren, als dass das immer weitergeht. Und so ein 5 Jahre. Ich habe 5 Jahre Lehrerseminar, städtisches Lehrerseminar gemacht in der Stadt Luzern. Das war eine super musische, auch eine pädagogische Grundlage. Ich habe aber gewusst, ich wollte unbedingt studieren, weil eben dort, das war meine Sehnsucht. Und ich kann mich erinnern, ich war in einer Vorlesung damals von Peter von Matt, dem Literaturprofessor und Literat auch, und habe es war, glaube ich, die erste oder zweite Woche, wo ich in Zürich anfangen durfte zu studieren. Und bin dort drin und vergiss das Gefühl nicht mehr, dass ich gedacht habe, mein Gott, was habe ich für ein Privileg? Ich darf da lernen denken. Mhm. Weil Lehrerseminar, das ist Wissen. Das ist eine gute Grundausbildung, ein Allgemeinwissen. Fantastisch gewesen. Aber nachher habe ich gelernt denken. Und das ist ein Privileg. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch heute nachvollziehen kann. Für mich das Grösste war. Und ich bin fast selber zu einem Buch geworden an dieser Uni Zürich. Ich konnte noch nach Amerika. Das war so ein Austauschjahr. Ich war an der State University New York noch, auch als Teaching Assistant. Und habe dort ein Masters gemacht in Zürich.
Wenn der Herr Amacher in New York sieht, tut er die Stirn runzeln, oder?
Es gibt immer wieder Flüge zurück in die Schweiz, auch von New York. Und das können studieren bei diesen grossartigen Lehrern, die es damals gab, Werner Weber, Peter von Matt. Und mein Doktorvater war der berühmte Professor Alois Haas am Schluss, der Mystikprofessor, der ganz, 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 ganz wenig Studenten hatte und Studentinnen sowieso, die seine unglaubliche Komplexität können nachvollziehen. Also für mich einer der letzten noch lebenden Universalgelehrten, wie ein Goethe. Und ich hoffe, er hört zu, weil ich verehre ihn bis heute. Und bei ihm bin ich so gefordert worden, weil es ist alles zwischen Lateinisch und Mittelhochdeutsch und Mystiktext hochwissenschaftlich noch nicht sehr erarbeitet gewesen. Und ich bin dort unten fast zu einem Buch geworden. Aber auf dem Platz 5
am deutschen Seminar. Jetzt sind wir ja noch weit weg von dieser Bank, oder?
Ja, wir sind sehr weit weg.
Aha, eben. Gut.
Extrem weit weg. Und ich wollte dann habilitieren. Und in dieser Zeit hatte ich einen Freund, der Banker war. Und jetzt passiert das Fatale, was mit den Frauen immer passiert. Das sage ich auch immer. Ich habe immer gehört, du musst zeichnen. Ein Börsianer. Und ich dachte, was erzählt der für einen oberflächlichen Blödsinn? Und dann mit der Zeit habe ich gefunden, es kann nicht so kompliziert sein. Ich habe mich ein bisschen angefangen einzulesen und habe gemerkt, dass Bankwissenschaft, Finanzwissenschaft, Finanztheorie usw., das sind eigentlich alles sehr, sehr spannende Themen. Und so habe ich dann gefunden, habilitieren kann ich später, aber in einen neuen Wissenschaftsbereich. Einsteigen kann ich jetzt, wo ich eigentlich on top bin und habe die Management-Weiterbildung an der Uni Zürich gemacht. Bin dann bei der damaligen SBG UBS reingerutscht über die Ausbildungsabteilung, weil ich ja von der Ausbildung her gekommen bin und habe nach 2,5 Jahren das Angebot gehabt, Sonja Buchholzer, kannst entweder nach Tokio das internationale Ausbildungszentrum aufbauen, in Tokio für 5 Jahre. Und den Mut hatte ich nicht gehabt. Und das nennt mich schon ein paar Wunder, was rausgekommen wäre, ob ich jetzt heute mit einem Japaner verheiratet wäre und kleine Kinder hätte. Oder du kannst die internationale Ausbildung leiten von der ganzen Bank. Und das habe ich gemacht.
Ja. Und hat er dann eben als Frau dort relativ exotisch, ist das gegangen?
Das ist schon gegangen. Ich muss einfach sagen, zum Ausgleich habe ich am Abend an der Uni Zürich noch Vorlesungen gegeben über mittelalterliche Frauen. Das ist so ein bisschen wie eine Schizophrenie. Am Tag das Banking-Business, ganz eine andere Welt. Und am Abend bin ich dort auf in einer, also das ist wie wenn man wahrscheinlich gerade Kristall suchen, dort auf und hat gedacht, jetzt darf ich wieder denken und hinterfragen und kann wieder mit diesen Leuten mein Wissen austauschen und weiterforschen. Und die Kombination, die hat mich nachher im Grunde genommen enorm weitergebracht. Ich habe einfach gemerkt, ich muss mich wieder entscheiden. Also im Leben muss man sich immer entscheiden. Man kommt immer an einen Wendepunkt und sonst macht man vieles aber nicht richtig.
Der hat vorher eine Bemerkung gemacht, Herr Amacher, ich fliege nicht mehr. Warum nicht?
Ich bin dreimal mit einem grossen Flugzeug geflogen, zweimal auf London und einmal auf Hamburg. Das war für mich ein Horror. Ich fühle mich auch so ausgeliefert. Ich weiss nur, als ich in London eingestiegen bin, bin ich recherchieren ins Britische Museum wegen dem zweiten Buch, das ich gemacht habe. Bin ich auf den Flughafen gekommen, jetzt geheißen 20 Minuten Verspätung der Abflug. Und am Schluss haben sie gewartet und gewartet und plötzlich tragen sie eine Frau im Shadow drinnen, oder? Die hat im Rollstuhl gebracht und die hat sehr kreist und die Männer haben die da innen gedreht, oder? Und ich habe einfach immer, irgendwie wie einen Bombengürtel unter dem Schador gesehen. Ich habe einen buchstäblichen Horror Und dann hat es mir effektiv auch wieder gewohnt, wo ich den Bristen gesehen habe.
Also eben, wegen dem hat er gesagt, aber passiert ist nichts, oder?
Passiert ist nichts. Und Helikopter, okay, das ist klar, das muss ich jetzt noch fliegen, schon vom Beruf her. Das geht, aber da kenne ich den Piloten persönlich, oder? Und danach ist das nicht so ein Problem. Aber in ein Flugzeug steige ich nicht mehr.
Jetzt habt ihr einen Haufen Sachen gemacht, beide im Leben. Wir können nicht über alles reden heute, aber Herr Amacher, seit 11 Jahren hat er noch SAC-Hütte geführt, Leutschach-Hütte. Dann seid ihr eben Sprengmeister gewesen, dort wahrscheinlich mit dem Heli unterwegs. Lawinenhundeführer, Gleitschirmpilot. Aber etwas passt für mich nicht so ins Bild. Ihr seid einmal Politiker gewesen.
Ja,
Gemeinderat von Amsteg und nachher noch 2 Jahre Landrat von Uri. Ist denn das gegangen?
Ich muss so sagen, der Gemeinderat war eine fantastische Arbeit. Da konnte man etwas bewegen. Wenn man nur der Ribi ab ist, eine Strasse zugegangen ist, hat man eine Baufirma organisieren können. Da hat man für die Bevölkerung etwas tun können. Und dann bin ich einmal von der Partei aus auf der Liste gewesen.
Seid ihr SP? Seid ihr?
Ich glaube es, ja.
Ich glaube
es. Bin ich auf der Liste gewesen für einen Landrat. Habe es nicht ganz geschafft. Eine Frau war vor mir gewesen. Und dann hat der damalige Gemeindeschreiber, der war auch der SP im Landrat, hat dann aufgegeben, hat einen anderen Job angenommen. Und dann musste ich nachrutschen. Und dann in den Gemeinderat aufgegeben, bin ich Landrat. Und da weiss ich noch gut, bin am Abend heimgekommen, am Endigabend, und habe der Frau gesagt, los, da wird der Anmacher nicht halten. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Plötzlich ist man von dem, der etwas gemacht hat, dann angekommen, wo man Gesetz macht, und das ganze Partiegeplänkel, das hat mich deutsch gesagt, angeschissen.
Ja.
Und da habe ich mich nach 2 Jahren, wo das abgelaufen war, habe ich mich gar nicht mehr aufstellen. Und ich bin jetzt eigentlich froh, für Politiker muss man geboren sein. Das bin ich nicht.
Seid ihr auch unbequem gewesen?
Nein, unbequem. Ich muss ehrlich sagen, ich habe durch das eigentlich fast nicht gemacht. Oder? Das hat mich einfach hat mir nicht gefallen.
Und Stirnband, das hat er auch dort im Rat nicht abgezogen?
Nein. Ich bin zwar ein ganz komisch das erste Mal gegangen. Ich habe ein Schreiben bekommen. Vorschrift, schickliche Kleidung. Da habe ich gedacht, jetzt, was machen wir? Dann bin ich ein paar neue Jeans gekauft mit der Frau. Und eine Joppe. Und ein schönes Hemd, Krawatte keine. Habe ich nicht extra gekauft. Und da denkt das bald die Stirnband an, mich kennt man ja nur so.
Ja.
Und dann weiss ich noch gut, als ich im Rathaus raufgekommen bin, in der Ratssaal, die Landratspräsidentin vorne gesessen, auf allein, und hat mich so also gesehen und hat ganz süffisant gelächelt und hat gemacht. Genickt, ich soll kommen. Und das habe ich dort nicht abgezogen. Ist ja schicklich, oder?
Das ist total schicklich. Aber, ja. Sehr elegant, würde ich sagen, oder? Rotes Stirnband, das Markenzeichen. Frau Buchholzer, ihr habt einen Haufen gemacht, Bücher geschrieben, seid Präsidentin vom Rotary Club, weiss nicht was alles. Und etwas ist spannend, ihr seid engagierte Tierschützerin und esset, glaube ich, wegen dem auch kein Fleisch. Mhm. Ist das so?
Das ist absolut richtig.
Nie.
Ich habe als Kind schon nicht gerne Fleisch gehabt, also der Verzicht war für mich ein kleiner. Und ich bin überzeugte Vegetarierin mit einem enormen Hang zu vegan. Also ich habe inzwischen habe ich auch nicht mehr besonders Freude an Eier. Und Milch habe ich so nie gerne gehabt. Nein, und es geht einem wirklich besser, wenn man vegan isst. Ich mache jetzt wirklich einen Werbespot für ein bewusstes Essen. Aber ich bin nicht missionarisch. Also,
der Herr Hammacher ist, glaube ich, nicht ganz auf dieser Linie, oder? Oder täuscht
Nein, ich bin schon, ja nicht überall schon nicht ganz. Ich mache sogar selber Tiers. Trockenfleisch, selber schinken, oder selber einsalzen, selber aufhängen und nachher selber essen.
Ja.
Aber er jagt es wenigstens nicht an und selber, sonst würde ich, glaube jetzt ich in eine tiefe Krise hineinkommen.
Aber wie ist das gekommen, so das Engagement für Tiere?
Ja, ich glaube, es braucht jetzt nicht gerade sehr viel, wenn wir schauen und alle können sich informieren, in den Social Media, Facebook, im Fernsehen, überall, Radio, wie schlecht es der Welt geht, wie es unserem Planet geht, wie schlecht es der Tierwelt geht. Wir in der Schweiz sind verhältnismässig noch gut dran. Und ich glaube, das Thema Tierschutz, Tierschützen, das hatte ich als Kind schon gehabt. Ich habe alle möglichen Tiere immer heimgebracht, die verletzt waren.
Also neben den Kollegen noch Tiere?
Ja. Robin Hood auch für Tiere. Und ich habe gesehen, heute noch Tiere, die verletzt sind, wo Menschen daran vorbeilaufen. Und ich denke irgendwo, ich glaube, ich habe eine unglaublich engen Draht zu den Tieren, zu der Natur. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich verstehe ein Tier besser als die Menschen.
Ah, gerade. Ihr habt beide Hunde, oder?
Ja. Wir haben sogar mehrere Hunde, ja. Und das sind auch wieder gerettete Hunde. Das ist eine ganz wichtige Geschichte in unserem Leben. Ich glaube, bei 30 Hunden in die Schweiz geholt, das sind die Galgos Españoles, die spanischen Windhunde, die in Spanien ja bis 50'000 pro Jahr ganz brutal ermordet werden, die für die Spanier das Geld verdienen an diesen Rennen. Und die, die dann nicht genug gut sind auf der Rennbahn, die werden dann ganz brutal entsorgt. Und wir haben 3 von denen aufgenommen und sind 3 ganz zauberhafte, wunderbare Tiere. Und man sagt immer, ein Leben ohne Tier oder ohne Hund ist zwar einfacher organisierbar, aber es lohnt sich wirklich nicht.
Gerade so. Das könnt ihr ein bisschen nachvollziehen. Ihr habt einen wunderschönen, den ich bei euch war, einen wunderschönen Schäfer, ist das, glaube ich, ein weißer Hund?
Weißer Schweizer Schäfer, der Balz.
Der Balz.
Ja.
Gut. Und dann habt ihr auch noch eine Frau.
Ja, habe ich auch, ja.
Seit 22 Jahren seid ihr geheiratet.
Ja.
Eure Frau ist Lehrerin. Seid ihr eigentlich ein guter Ehemann?
Also ich bin ein Hausmann.
Ah ja.
Und das tut es eigentlich beantworten.
Das heisst, ja, das, ja noch auf ein halbes. Auf ein halbes. Also ihr macht Haushaltung
auch noch? Ich mache einen Haufen Haushalt, nicht ganz alles, aber ich wasche, Staubsaugen, vielleicht aufnehmen, kochen, Garten machen. Wir haben etwa 20 Bettel Garten. Es gibt auch Arbeit. Und hinter, gut, hinter dem wir am Abend sogar zanken, wer darf kochen, sie tut auch gerne kochen.
Yes, das geht der Ideal, also, der Ideal Mann.
Also bis wäre das natürlich eine Einladung super, oder?
Ja, ja.
Wäre ein guter Gastgeber.
Ja. Und Kind? Ist das,
haben wir keine, nein.
Ist das nie ein Thema gewesen, oder?
Ja, ein Thema kann es schon sein, aber es kommt nicht immer so raus, wie es sollte.
Mhm. Hat keine gegeben.
Hat keine gegeben. Ja. Heute muss ich sagen, wir können uns eigentlich gut mit dem abfinden. Wir können uns einiges leisten, was wir nicht können. Andere haben einen Haufen Ärger. Den haben wir nicht. Dafür haben wir einen Hund.
Frau Buchholzer, der 22 Jahre geheiratet. Euer Beziehungsleben ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist absolut richtig. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe ein bisschen den Hang zu abenteuerlichen Männern. Und das ist vielleicht nicht gerade der Weg vom geringsten Widerstand auch da. Also ich habe meine grosse Liebe damals geheiratet. Auch nicht ganz eine einfache Geschichte gewesen. Und ich habe ihn geheiratet, obwohl ich wusste, dass ich mit dem Mann kein Kind haben kann. Und ich habe mich dann entscheiden, einen anderen Mann mit Kind oder den Mann ohne Kind. Und ich habe mich für die Liebe entschieden. Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich nie, ich habe es nicht bedauert. Wenn ich jetzt da zurückschaue, muss ich sagen, Jahre später habe ich dann den Mann gleich müssen verlassen, weil ich gefunden habe, dass ich Wert habe, wo ich entweder mich verraten kann, oder halt einfach das machen, was viele machen, sie bleiben und harren aus. Das habe ich nicht gemacht, bin weitergegangen und bin überzeugt, dass wenn man ehrlich ist mit sich selber und die eigenen Werte auch lebt, dass einem sowohl das Glück findet, wie auch die Liebe. Und ich glaube, ich habe es gut gemacht bis jetzt.
Mhm. Und an die Liebe glaubt ihr nach wie vor, auch wenn es nicht gerade immer geklappt hat?
Nein,
bis
Liebe, jetzt, oder? Liebe ist vielleicht das Schwierigste im Leben, aber ich glaube, es ist auch das Wichtigste im Leben. Also ein Leben ohne Liebe halte ich für nicht lebenswert.
Also ein Leben ohne Tier und ohne Liebe, das gibt es bei euch nicht?
He? Nein, da nützt es nicht einmal mehr tauchen.
Okay, gut. Also, wir haben schon Haufen Interessantes gehört. Wir haben gehört, dass ihr einen Haufen Interesse habt, einen Haufen auch um die Ohren habt. Wir sind fast am Schluss von dieser Sendung. Mir nimmt noch Wunder, auf was freut ihr euch nächste Woche jetzt gerade am meisten, Herr Amacher?
Ja, wenn das Wetter wäre, gehen strahlen.
Wie jede Woche?
Ja, bis jetzt bin ich nicht gegangen, weil das Wetter ist schlecht war. Oben aus hat es viel Schnee. Aber wenn es nächste Woche schön wäre, dann ziehen wir.
Dann zieht er ihn. Ja. Und habt ihr schon ein Örtchen, wo ihr denkt, da gehe ich her?
Ja, ich rechne entweder Richtung Furka oder Gotthard.
Ja. Hauptsache in der Gegend.
Hauptsache draußen.
Und gibt es schon etwas, wo sich ein bisschen kribbelt in den Fingern, wo ihr denkt, dort müsste
ja, etwas man weiss schon, sein? Ja, man weiss schon, wo man letztes Jahr etwas gesehen hat, wo man nachschauen sollte. Aber da sind ein Haufen Stellen natürlich noch tief im Schnee. Das wird im Juli, August, bis wir dann hier kommen.
Frau Buchholzer, auf was freut ihr euch nächste Woche am meisten?
Also nächste Woche fängt ja morgen schon an. Sicher, ich liebe mein Geschäft, das ist auch ein Kind von mir, muss ich vielleicht auch noch sagen. Die vielen Gespräche mit meinen Kundinnen und Kunden, die mich zum Teil auch sehr ergreifen und sehr berühren, in dieser, sagen Sie mal, auch in dieser Verletzlichkeit, wo heute auch in der Gesellschaft ist. Bei ganz starken Menschen sieht man manchmal auch, wie feinfühlig das sie sind. Und dann wahrscheinlich am Wochenende wieder einmal nach Lugano. Ich liebe Lugano und meine Eltern sind auch viel in Lugano.
Mhm.
Ich
hoffe, ihr seht dort so?
Das sind sie.
Sie?
Ja, es gibt auch so etwas wie sein.
Ein bisschen trinken, ein bisschen Fleisch essen.
Also und einfach ein bisschen sie mit der Familie, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Ja.
Sonja Buchholzer, Peter Amacher, ich danke euch sehr herzlich, dass ihr heute persönlich aus eurem Leben erzählt. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin bei euren Projekten und euch allen wünsche ich einen schönen Sonntag, habt Sorge zueinander und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals.
Das war Tagesschau persönlich, live aus dem Hotel Schützen zu Rheinfelden. Technik Moritz Wetter und Stefan Schneider. Gäste von Sonja Hasler waren die Unternehmerin und Wirtschaftsberaterin Sonja Buchholzer und der Peter Amacher, der Geologe ist und Strahler. Der Mann war übrigens 10 Jahre lang beim Bau des Gotthard-Basistunnels im Stauen unterwegs und hat im Auftrag vom Kanton wertvolle Kristalle aus dem Berg geholt. Die Fernsehsendung «Doc» hat ein schönes Porträt über ihn gemacht. Und wir haben das parat gemacht im Internet. Gerade dort, wo Sie dann auch persönlich findet, auf srf1.ch. Die Sendung persönlich wiederholen wir auch hier im Radio. Heute Abend zwischen 10 und 11 auf SRF 1. Und die nächste Ausgabe von dieser Live-Talkshow, die kommt heute in einer Woche aus Bad Ragaz. Dann sind dort Iris Riatsch, sie ist Künstlerin und Püri, und der Andreas Caminada, Spitzenkoch, Gäste von der Anita Riechner.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.